Danke für die Einleitung und Dankeschön. Heute geht es um aktuelle Drohnenkriege. Konflikte und Kriege haben sich nicht geändert. Es ist immer noch so, dass immer noch Kriege passieren, dass unschuldige Zivilisten abgeschlachtet und vergewaltigt werden. Aber die Art und Weise der Bombardements hat sich verändert. Der Einsatz von unbemannten Kampfdrohnen in groß und klein hat sich verändert. Ich möchte jetzt eine Triggerwarnung aussprechen. Das Thema dieses Talks wird Gewalt sein und manche davon wird klar offensichtlich sein und manche wird subtil sein. Drohnen wurden vom Militär schon seit einem Jahrhundert sind sie verwendet worden. In den 1930ern, im Zweiten Weltkrieg, sind die ersten Zerstörungsfahrzeuge aufgetaucht und inzwischen sind das unbemannte Vehikel in der Luft, auf dem Boden und unter dem Wasser. Und es ist erstaunlich, wie gut die Lücke zwischen Sensor und Schießendem geschlossen wurde. Auf der einen Seite haben wir die Mikrodrohnen, die schwarzen Hornissen, die schon vorher von über 50 Ländern entwickelt wurden. Und inzwischen wird es noch von mehr Staaten entwickelt. Auf der anderen Seite gibt es die Nuklear-Torpedos wie die Poseidon, die ganz großen Maschinen. Ein ganz wichtiger Teil dieser Entwicklungen ist nicht durch Zufall. Es ist ein Teil einer langwierigen Militärstrategie, um Computerchips zu entwickeln und computergesteuerte Kriegsführung zu betreiben. Es gibt einen Unterschied zwischen Streumunition und verweilender Munition, das ist Loitering Munition. Und diese Drohnen sind in der Lage, Ziele autonom anzugreifen.
Aktuelle militärische Programme in den USA oder China, aber auch in anderen Ländern, ist das Zusammenarbeiten von Drohnen ist halt dann eine große Herausforderung, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Systemen. Die Future Combat Air System ist ein großes Projekt, welches unternommen wird von Rüstungsunternehmen in Deutschland, Frankreich und Spanien. Das ist eines von vielen Beispielen. Das deutsche Unternehmen Helsing präsentiert stolz die Fähigkeit, ein Militärjetfighter autonom fliegen zu lassen und auf Gefahren reagieren zu lassen. In DARPA's ACE-Programm ist ein ähnlicher Prototyp, aber halt für ein F-16 in Entwicklung.
The systems presented here are designed for the war.
Diese Systeme sind halt ausgerichtet auf autonome Luftdominanz, Luftkontrolle. Und die Drohnenkriege sind in Vorbereitung und manche haben schon längst begonnen.
Eine nicht mehr zu vernachlässige Klasse von unbemannten Flugvehikeln hat inzwischen mittlere Reichweite und Langstrecke ausrüsten erhalten. Ursprünglich waren das nur Israel und die USA, die diese hatten. Inzwischen ist es auch Großbritannien und China. Aber die Anzahl an Ländern, die diese Drohnen mit mittlerer oder Langstreckenreichweite erreicht haben, das sind inzwischen fast 50 Stück. Die erste Verbesserung geht auf chinesische Exporte von der sogenannten Winglong zurück in den Nahen Osten und nach Nordafrika. In der zweiten Verbesserungswelle, da ging es um die türkische Export der Bayraktar-Drohne, der TB2. Die kosten ungefähr 1 bis 2 Millionen Dollar, was immer noch relativ billig in dem Segment ist. Die TB2 wurde vor allen Dingen 2016 in Syrien verwendet. um Daesh zu bekämpfen und 2019 in Libyen. Und auch in Assacht hat die TB2 eine herausragende Rolle gehabt in dem lang anstehenden Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, welcher sich bis 2020 fortgezogen hat. Und im Folgenden möchte ich drei verschiedene Konflikte besprechen. Einmal den russisch-ukrainischen Krieg, den zivilen Bürgerkrieg in Myanmar und die Kämpfe im Nahen Osten zwischen Israel und dem Iran und die Perspektive dahinter. Die vollständige Invasion von Russland in der Ukraine hat einen Drohnenkrieg entfesselt, der bis jetzt noch nicht gesehen wurde. Außerdem ist das ein Drehpunkt in der Verwendung von militärischen Drohnen. Drohnen sind nicht mehr wahrgenommen als ein teures oder hochqualitatives Produkt, sondern einfach als Teil der Munition und ein allgemeiner Verwendungszweck in einem Abreibungskrieg. Seit dem Anfang des Krieges wurde ein weites Spektrum an verschiedenen Drohnen von beiden Seiten genutzt. Die TB2 war dabei ein wirklicher Vorteil für die Ukraine für einige Zeit, aber wir haben ja einen Wechsel gesehen. Insgesamt war der Krieg eine Art von Testfeld. Russland, Ukraine und die NATO experimentieren mit verschiedenen Arten von Drohnen, mit Frequenzen oder mit Dauern und mit der Autonomität von autonomen Drohnen. Immer dabei ist der Hintergedanke, sich an den Gegner anzupassen und zu übertrumpfen. Innerhalb von Wochen können dabei Prototypen produziert und getestet werden. Drohnen werden dabei vor allen Dingen für Aufklärung benutzt, aber es gibt auch eine große Reihe an Kamikaze-Drohnen, die verwendet werden. Und in der Frontline werden FPV, First Person, also Ego-Sicht-Drohnen verwendet, die sind taktisch inspiriert bei Rebellen, die werden vor allen Dingen finanziert und organisiert bei einer Zivilgesellschaft. Und diese Art von Leuchtmunition, also Lungenmunition, wird seit den ersten Tagen der Invasion verwendet. Diese Art wurde von Zeit zu Zeit in Kriegen verwendet in den letzten 10 Jahren. Aber im Gegensatz zu einigen Erwartungen haben diese eher billigen Verbraucherdrohnen wirklich eine große Bedeutung in diesem Krieg bekommen. Denn üblicherweise tragen die eine Rocket, also ein Geschoss, eine Granate, die dann von Fernsteuerung ins Ziel gefeuert wird. Es wurde zuerst genutzt von ukrainischen Soldaten benutzt, aber inzwischen auch von Russland. Und inzwischen führen Drohnen zu 70-80% von allem Verlust an Mensch und Material, also auch Todesfällen. Der Kosten-Nutzen-Effekt ist dabei extrem, weil eine Drohne von mit ein paar hundert Euro taktisch wichtige Ausrüstung, wie zum Beispiel Panzer von Millionen wert, zerstören kann. Das führt dafür, dass Vehikel, also Panzer oder Truppentransport, mehr und mehr von der Frontlinie zurückgefallen werden. Soldaten müssen deswegen viele Kilometer zu Fuß überwinden, um zu ihrem Ziel zu kommen. Drohnen sind dabei omnipräsent und kreieren ein transparentes Schlachtfeld, wo jede Beobachtung gesehen werden kann. Das heißt, innerhalb von Minuten kann eine Drohne da sein, um zu töten. Es fühlt sich so an, sagt ein Kuschelsoldat, als ob Tausende von Scharfschützen in der Front sind. FPV-Drohnen werden dabei benutzt, um Gegner und Geschützstellungen anzugreifen und zu verbrennen. Und natürlich, um andere Drohnen anzugreifen.
Beide Seiten haben riesige Produktionsfähigkeiten entwickelt. Russland behauptet, dass sie momentan 1,5 Millionen Drohnen produzieren, mostly Helikopterdrohnen. Die Ukraine hat auch angekündigt, dass sie 1 Million davon produzieren. Beides ist mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber beide sind in den sechsstelligen Zahlen. Und das bedeutet, dass also auf beiden Seiten werden die Zahlen größer. Es ist zu erwarten, dass es 5 Millionen pro Seite werden. Es geht hier um kleine Quadcopter, es geht um ganz kleine Kamikaze-Drohnen. Die Ukraine hat circa Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Aber das sind die, die ihr hier seht. Diese zu benutzen und weitere Raketen zu und mit weiteren Raketen greift Russland die ukrainischen Städte an. Alle 2 Tage oder so. Stromausfälle sind ganz gewöhnlich. Nur ein paar Tage, vor ein paar Tagen hat Russland 38 Raketen und noch viele weitere Drohnen auf die Ukraine abgeschossen. Um da zurückzukämpfen, die FPV-Drohnen wurden benutzt von den Geheimdiensten, um hochwertige Ziele zu treffen. Und im Juni 2014 wurden einige von diesen Drohnen weit hinter der feindlichen Linie gefunden.
Ein Jahr später in der Operation Spinnennetz Spiderweb hat die SBU einen koordinierten Angriff auf Flugzeuge mit 117 Quadcoptern an 5 Standorten gefahren. Die SBU hat 40 Luftflugzeuge damit zerstört, einschließlich mehrerer Bomber mit aktiven Geschossen. Mit Langstrecken-UAVs, wo das Level der Unabhängigkeit, der Autonomie ähnlich ist wie halt eben bei einer Langstrecken-Geschoss, hat die Ukraine auch russische Öldepots angegriffen und auch das hinter den Frontlinien. Die ukrainische Navy gegen die russische Marine konnte die Ukraine auch damit Angriffe einrichten in kurzen Zeiträumen, mit kurzen Vorläufen, die zeitgesteuerten explodierenden Fahrzeugen. Das auch in großen Skalen. Eine andere, aber zum gewissen Grad andere Konflikt ist der Widerstandskampf gegen das Militär nach dem Staatsstreich 2021 in Myanmar. Der Konflikt ist global auf einem 3. Platz, wenn man es betrachtet, was die Drohneneinsätze betrifft. Kurz nach dem Staatsstreich wurden hunderte lokale Guerillagruppen Waffen ergriffen gegen das autoritäre Regime, nicht unterstützt mit halt von einem externen anderen Staat, sondern die Waffen sind selbst und eher DIY gemacht mit Teilen aus China oder mit Teilen aus dem 3D-Drucker. Die benutzten Explosive waren sehr verschieden, benutzen das, was halt eben verfügbar war. Menschen haben ihr Wissen ausgetauscht, offline wie online, und haben voneinander gelernt und sich miteinander ausgetauscht. Widerstandsgruppen nutzen dabei hauptsächlich Multirotor-Drohnen, also Drohnen mit mehreren Rotoren, gegen diese also günstigen und zugleich effektiven Waffen wurden aktive, erfolgreiche Angriffe gefahren. Mit diesen wurden militärische Stützpunkte, Konvois und andere wichtige Ziele angegriffen, wie beispielsweise Helikopters. Insgesamt hat die Guerilla damit über 2100 Drohnenangriffe gefahren. Die Zahl hat sich vergrößert bis in späte 2023, kurz nach Operation 1027 stattfand. Das war eine große Militäroperation verschiedener Widerstandsgruppen, die halt starke Verluste auf der militärischen Seite Myanmars herbeiführte. Es gab halt 4 verschiedene Arten, wie das Militär dabei reagiert hatte. Das Unterdrücken von Importen von Drohnenteilen aus China, das Stören von Frequenzen via kommerziellen UAVs, dass halt selbst Gegenangriffe gefahren worden sind mit UAVs, kleinen UAVs, und das Erhöhen der Zahl von Luftangriffen. Die militärischen Luftschläge der Myanmar-Regierung hat sich im Laufe der Jahre dann erhöht auf 1130 in 2025, deutlich höher als die 200 in 2023. Insgesamt war 2025 eine große Veränderung, bei der halt das Regime deutlich an Stärke zugewonnen hat mit Unterstützung durch dessen Partner Russland und China. Aber ähnlich wie die Ukraine kämpft man mit halt eben gegen eine übermächtige Militärkraft, aber aufgeben ist halt keine Option. Die Taktik und das Equipment passen sich aber halt eben am an.
October 7th event in so, nun zu einem dritten Punkt. Seit und inklusive des 7. Oktober gab es viele atemberaubende und eskalierende Events, die stattgefunden haben. Bevor wir uns in Detail gehen, müssen wir uns einige Fakten über die zwei Staaten in Erinnerung rufen, die hier UAVs einsetzen. Israel gilt als Pionier der modernen Drohnentechnologie und hat seitdem als Anführer bei der Entwicklung gestanden. Tatsächlich sind aber sowohl Israel und Iran Hersteller von UAVs für Aufklärung und Munition seit den 80ern. Aber das israelische Arsenal ist viel vielseitiger und fortschrittlicher. Aber selbsterklärend werden diese sophisticated, also hochqualitativen Waffen in einer hohen Frequenz verwendet. Und die globale Tendenz zu kleinen Multirotoren-Drohnen ist hier erkennbar. Und wir sehen hier auch eine Veränderung von IRF-Anwendungen durch Spezialkräfte zum Fußsoldaten. Viel der Aufklärung in urbanen Gegenden oder die taktische Drohnen ist inzwischen etwas, was auf Zug, also auf Truppenebene umgesetzt wird. Zum Beispiel, um die nächste Kunde zu sehen, um die nächste Kurve zu sehen, um ein Gebäude zu erkunden oder einen Keller oder um Munitionsziel sich ans Ziel zu bringen. Und der Beginn des Hamas-israelischen Krieges hat viele Programme beschleunigt für die Einsetzung von kleinen UAVs. Im April 2024 wurde das IDF, Israel Defense Forum, die israelische Armee, das System Lavender das erste Mal vorgestellt und hat seinen Weg in die Nachrichten in der Welt gefunden. Lavender nutzt Daten aus Massenüberwachung und IDF hat diese Daten benutzt, um ein neuronales Netzwerk aufzusetzen, um Gesichtseigenschaften von Hamas oder der Mitglieder der palästinensischen islamistischen Dschihad zu erkennen. Die IDF hat dieses System dann benutzt, um Listen zu generieren für mögliche Ziele und die Wahrscheinlichkeit für eine Mitgliedschaft zu ermitteln. Das System wurde dabei benutzt, um Ziele zu markieren, die auch für niedrigere Ränge zugehören. Das hat dazu geführt, dass 37.000 PalästinenserInnen auf einmal auf einer Liste standen und ihre Ziele zu möglichen Zielen für Anschläge, also für Luftschläge waren. Und dann, üblicherweise in der Nacht, wurden Angriffe durchgeführt mit sogenannten Dump Bombs, also dummen Angriffen. Simultan im April, 13. April 2024, hat die iranische Armee die Operation Wahres Versprechen umgesetzt. Das ist eine Kollaboration mit der islamistischen Widerstand im Irak, der libanesischen Hezbollah und den Jemeni Houthi. Die Iran hat dabei ungefähr 170 Shahid-Drohnen, über 130 Cruise-Missiles, also selbstfliegende, selbststeuernde Geschosse, und mehr als 120 ballistische Geschosse abgeschossen. Das Ziel des Angriffs oder der Angriff war der größte versuchte Drohnenangriff in der Geschichte des weiterführenden Konfliktes, der Israels Luft- und Flugabwehr überwinden sollte. Allerdings wurden 99% der anfliegenden Waffen von einem Geschossintervention, also Interzeptionssystem von Drohnenabwehrsystem, so Flugabwehrsystem zwischen Israel, US, Jordanien, der UK und Frankreich verhindert. Israels Reaktion war dann hat sich dann verändert und eine lang entwickelte Operation wurde sichtbar. Im September 2024 explodierten tausend von sogenannten handgehaltenen Pagers und hunderten von Walkie-Talkies, die von Hezbollah verwendet wurden an zwei unterschiedlichen Tagen in Libanon und Syrien. Und vor einem halben Jahr, im Juni, hat Israel die Operation Rising Lion Aufstand der Löwe umgesetzt. Es war eine Übernacht-Aktion, die darauf abzielt hat, iranische nukleare Einrichtungen zu neutralisieren und weitreichende Waffenkapazitäten zu zerstören. Israel hat dabei verschiedene militärische Einrichtungen in Iran und nukleare Einrichtungen angegriffen, die zur Anreicherung für Uran verwendet wurden, in Natanz und Vodov und das Kerntechnologiezenter in Isfahan. Das hat vor allen Dingen unterirdische Einrichtungen, deswegen hatte der Angriff auch wirklich wenig Effekt. Und wenn man iranischen Staatsmedien nach, hat das IDF dabei auch 6 Nuklearwissenschaftler getötet. Die israelische Nachrichten haben daraufhin gesagt, dass ungefähr 200 IAF-Flugzeuge in der Operation eingesetzt wurden, dabei über 330 Geschosse gesetzt haben. Kurz bevor die Operation angefangen hat, haben israelische Drohnen einen Angriff gestartet, innerhalb des Iran tatsächlich, um Radare auszuschalten und Boden-Luft-Angriffe, Geschossrampen zu zerstören. Andere Drohnen wurden gestartet, um im Iran weitreichende Boden-Boden-Waffen zu zerstören. So, um das Ganze zusammenzufassen, die Produktionsnummern sind unglaublich groß, nicht nur in Ukraine und Russland, sondern auch im Iran. In allen drei Fällen werden kleine Small-Copters oder Multirotoren-UAVs eingesetzt, die einen weiterreichenden Effekt haben. Drohnen haben dabei immer noch, wenn er vor allen Dingen ferngesteuert, aber auch immer weiter gibt es auch sogenannte Cruise-Missiles, selbstfliegende Geschosse, die verwendet werden, um ein Ziel zu schlagen, selbst wenn die Verbindung verloren gegangen ist. Das heißt, mehr und mehr wird autonom gemacht. So, was welche Perspektiven haben wir da? In order to crash into the target,
even if the connection is lost. Immer mehr. Drohnen übernehmen autonome Aufgaben. Und in der Perspektive wird das immer mehr werden. Was sind die Perspektiven genau? Vor 10 Jahren, im Oktober 2016, hat der US einer der größten Mikrodrohnen-Schwärme ausgefahren. Und die wurden aus den großen Flugzeugen abgeschmissen. Und haben ganz bestimmte Funktionen ausgeführt. The microdrones demonstrated advanced swarm behavior such as collective decision making, adaptive formation flying and self-healing. A few months later, China showed einige Monate später hat China der Welt gezeigt, dass sie genau dasselbe machen können, einen Schwarm mit 119 kleinen Quaddrohnen zu formen. Und dazu wurden noch voll bewaffnete Motorschiffe entwickelt, die in der Lage sind, superschnell hunderte von kleinen Quadronen loszulassen. Ein mögliches Szenario, das in diesem Kontext interessant ist, beschrieb, dass ein Dokument für künstliche Intelligenz für die Landstreitkräfte der Bundeswehr, wir gerade übersetzt haben, das wurde in 2019 rausgebracht, dann 15.000 autonome Drohnen unterschiedlicher Art und Größe wurden von Aircraft rausgebracht und sie formten Schwärme, um verschiedene Funktionen wie Aufklärung und Attacken auszuführen. 15.000 hört sich verrückt an, aber das ist tatsächlich sehr nah an der Realität. Es wurde auch erwähnt, dass Zelensky und auch Putin behauptet haben, dass sie die Produktion für 4,5 Millionen FPV-Drohnen nächstes Jahr aufstellen und dies ist ungefähr 12.000 pro Tag. Einige Jahre haben also Start-ups diesen militärischen Markt für sich entdeckt und immer intelligentere, in Anführungsstrichen, und miteinander verbundene Waffensysteme entwickelt. Die US-Produktion hat in ihren Kapazitäten sich auch ausgeweitet. Andurils Arsenal ist eine Milliarde Dollar Factory in Ohio, ist zum Beispiel ein sehr bekanntes Beispiel. Also wir alle wisst, Europa will nicht hinterherhängen, also hat die NATO auch ihr Budget dafür und in mehreren Staaten das Geld dafür erweitert, um Europa wieder zu bewaffnen. Und haben es Readiness 2023 genannt und möchten das also zur Verfügung stellen. Die EU-Pläne, die sind haben ungefähr 3 Millionen Euro dafür, eine Trillion Euro in militärische Programme für die nächsten 5 Jahre gesteckt. Und das ist ungefähr der Teil, den auch die USA drauf verwendet. Aufgeteilt auf 5 Jahre ist das ungefähr zwischen den Investitionen von China und Russland.
Frontex deploys since ursprünglich, aber zu Beginn ist halt ein Drohnenwall vorgeschlagen worden mit 10.000 bewaffneten Drohnen, die ich schnell und prompt halt reagieren können auf terroristische, auf jeden Fall aufgrund von rassistischen Widerständen der Regierung von Italien und Griechenland hat halt eben, man sich verständigt, eben die Entwicklung zu beobachten. Jetzt wird halt eben ein Gegendrohnensystem entwickelt und die erste, die Ostflanke überwacht. Und die Drohnen werden bereits eingesetzt an den EU-Grenzen. Frontex benutzt beispielsweise seit 2018 Mail, also MALE-Drohnen, wie Heron oder Hermes 900, über der über Mittelmeer, und 2025 im Juni testete auch der Frontex die Shield AI autonomen Überwachungsdrohnen VBAT aus Bulgarien, UN-Bulgarien. In anderen militärischen Konflikten kamen auch Drohnen eine große Rolle, beispielsweise in der Kaschmir-Konflikt zwischen Pakistan und Indien. Und immer mehr und mehr Überwachungstürme werden ausgerollt, um halt, welche halt bewaffnet sind und autonome Maschinengewehre haben. Die US-Zoll- und Grenzüberwachung betreibt auch halt Predator-Drohnen und seit 2020 auch halt kleine Drohnen und Anduril Sentry, also autonome Überwachungstower. In 2026, also nächstes Jahr, werden tausende autonome Drohnen auch von Ondas deployed werden. Seit 2018 kommen dann halt eben auch Thales Watchkeeper und Hermes 900 Drohnen zum Einsatz. Wir sehen hier jetzt Bolt FPV-Drohnen und dass diese werden in den USA, in UK eingesetzt, um eine tödliche Grenze zu schaffen. Und auch bei von der Frontex, die nicht schießen, aber halt eben eine tödliche Grenze generieren, da sie halt eben tödliche Routen schaffen. Und es ist halt auch offensichtlich, dass halt sich der heimische Markt auch verändert, dass Kaidio in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen wird durch halt Multimilliardenunternehmen mit den größter Drohnenhersteller in den USA. Als erstes möchte das Unternehmen Verträge mit 800 Polizei- und Sicherheitsbehörden abschließen, damit deren Drohnen gestartet werden, hunderte Male am Tag, um Menschen zu überwachen in Städten und Gemeinden in ganzen USA. Der frühe Adopter, der NYPD, das New York Police Department, hat auch schon über 20.000 Drohnenflüge in weniger als einem Jahr gehabt. Die Welt erhitzt sich und die Konflikte werden immer größer. Wenn die globale Erderwärmung weiter steigt, werden wir 3,5 Grad Celsius Erderwärmung in den nächsten 40 Jahren haben. Wir müssen uns darauf einstellen, dass ein großer Teil der Erde unbelebbar sein wird und eine Hälfte der Weltbevölkerung gezwungen sein wird zu fliehen. Uns steht eine herausfordernde Dystopie bevor. Viele von uns kennen die Situation mit dem Menschen, dass Menschen wissen von der Situation, dass Menschen abgeschoben werden, weggedrückt werden von Grenzen und dass die Grenzregime militarisiert sind und Menschen auf immer sichere, unsichere, tödliche Routen schicken. Festungen werden geschaffen, Faschisten und autoritäre Regime gewinnen an Stärke. Wir müssen dagegen ankämpfen, wir müssen dagegen gemeinsam ankämpfen.
Thank you, Leonard, for your impressive talk on this terrifying matter. So, I know there are people already leaving. It's okay, but please do it quietly. We have now some minutes for a Q&A. So if you have a question,
wir haben jetzt ein paar Minuten für unser Q&A. Stellt euch in die Linien vor die Mikrofone und dann gibt es noch die Möglichkeit, Fragen des Internets zu beantworten.
Hello, thank you for the talk.
Hallo, danke für den Vortrag. Moderne Waffen sind immer mehr weiterentwickelt und es werden immer neuere Technologien. Denkst du, dass ein Krieg zwischen zwei Herstellern von Mikrocontrollern gefährlicher, besonders gefährlich für die Welt sein könnte, beispielsweise ein Krieg zwischen China und den USA, wobei ein Krieg zwischen den beiden als erstes halt eine Vernichtung der Mikrochip-Produktion in den beiden Ländern halt vernichten würde. Glaubst du, dass es uns droht?
Nun, ich denke, dass Waffenfabriken natürlich angegriffen werden und dass Staaten versuchen werden, möglichst viele Gebiete zu beschlagnahmen und festzuhalten, aus denen Rohstoffe gewonnen werden können, die strategische Bedeutung haben. Und klar, das umfasst Materialien, Rohstoffe, die für die Chipherstellung verwendet werden. Ja.
So now, also, dann jetzt Mikrofon 1, bitte.
Danke für den lehrreichen Vortrag. Was mich interessieren würde, ob halt eben diese Unternehmen, die beteiligten Unternehmen, Open-Source-Technologie nutzen. Hast du in deiner Forschung irgendwie das herausgefunden dazu, inwiefern Open-Source-Technologie genutzt oder missbraucht wird?
Nun, ich habe festgestellt, dass sowohl offene, also Open-Source-Software und geschlossene proprietäre Software verwendet wurden, aber dass viel der verwendeten Software keine Grenzen hat. Also sie kann sowohl vom Militär verwendet werden, das ist von den Lizenzen nicht ausgeschlossen.
Dankeschön. Sind da Fragen aus dem Internet zu haben? Ja?
Ja.
Okay. Dann Mikrofon 3, bitte.
Du hast zuerst halt von der Militarisierung der Grenzen gesprochen, aber auch über die Militarisierung im Kampf, im Krieg halt eben Russlands. Ist
das Status Quo? Das ist in beiden Fällen der Fall. Es gibt zwei wichtige Säulen. Einmal das Kämpfen, also das Zusammenziehen und das Aufbauen der Fähigkeiten, um Migranten an Grenzen zurückzuweisen und zurückzudrücken. Und die zweite Teil ist, sich gegen Drohnen zu wehren, gegen Drohnen anzukämpfen. Und das ist immer noch im Gespräch. Also es gibt immer noch Pläne, um 10.000 bewaffnete Drohnen an der Grenze zu positionieren, um entweder Migranten anzugreifen oder andere Staaten. Ja, das sollte reichen.
Dankeschön. Mikrofon 2, bitte.
Mit der rapiden Entwicklung und Einführung dieser Technologien und mit den bekannten Fähigkeiten und Unfähigkeiten der Staaten, gibt es bekannte Angriffe auf diese Technologien von irgendwelchen böswilligen Akteuren?
Nicht, dass ich wüsste oder dass ich das hier besprechen könnte.
Dankeschön. Mikrofon 1.
Danke für die großartige Präsentation. Du erwähnst, dass Europa ein ordentliches Budget bereitgestellt hat, um sich in diesem Kampf zu beteiligen, in diesem Wettkampf zu beteiligen. Wie viel dieser Technologie wird halt lokal hergestellt, produziert in Europa, im Gegensatz zu halt Technologie, welcher von Rivalen oder potenziell Rivalen gesourced wird, gekauft wird?
Nun, es hängt davon ab, wie man das System beschreiben möchte. Wenn wir uns nur auf die Chip-Entwicklung fokussieren, die Produktion, dann sind da Abhängigkeiten nichts Neues. Es ist ein Low-Life-System und viele der Chips werden in Taiwan hergestellt. Und klar, jedes Unternehmen, jeder Staat versucht jetzt immer mehr eigene Chipfabriken herzustellen in eigenen Staaten, um Abhängigkeiten abzubauen und darüber hinaus mehr Waffen herzustellen im eigenen Land. Aber es gibt immer noch viele Abhängigkeiten, die sich nicht so leicht auflösen lassen.
Okay, thank you. Thank you.
Dankeschön.
Mikrofon
1.
Wo du die Beispiele zeigtest von Drohnen aus den USA, da kam ja auch irgendwie auf etwas von Selbstheilungsfähigkeiten. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein bisschen lustig. Das heißt, dass sie so als wenn auf den Pack bilden. Und das Heilen bedeutet, dass dieses Pack, dieser Haufen, das möglich ist, immer noch bestimmte Aufgaben umzusetzen, indem die Drohnen ihre Position tauschen, sodass bestimmte Drohnen, die keine Funktion mehr haben, in dieser Gruppe ja, nicht auffallen oder beides zerschaut, immer noch funktioniert.
Danke für den großartigen Vortrag. Wie stellt man sich vor, dass die Drohnen im Krieg kommunizieren sollen, wenn man die Empfänger jammen kann, stören kann?
Ja, wir haben in vielen Konflikten gesehen, dass Jam eingesetzt wurde und Drohnen sind immer noch in der Lage zu kommunizieren. Irgendwie geht das. Es gibt viele verschiedene Wege. Beim Jam muss man verschiedene Frequenzen jammen und das Militär passt sich hier natürlich an. Was wir hier sehen, ist, dass es das Militär sich immer mit immer mehr Sendern und verschiedenen Frequenzen eindeckt, sodass, wenn eine Frequenz oder mehrere gejammt blockiert sind, dass sie immer noch in der Lage sind, über andere Kanäle und Frequenzen zu kommunizieren oder eben auf autonome Bewegungsmuster zurückfallen.
Mikrofon 1. Dankeschön, Mikrofon 1.
Es scheint, als wären auch Glasfaser-kommunizierende betriebene Drohnen eine Rolle spielen. Siehst du da auch irgendwie Anhaltspunkte oder ist es zumeist funkbasiert?
Ich habe das bis jetzt nur da, also in der Ukraine, gesehen. Das ist eine relativ neue Entwicklung, um sie dem Publikum zu erklären. Anstelle, dass man ferngesteuerte Drohnen verwendet, werden die Drohnen, die FPV-Drohnen beispielsweise, mit 10 oder 30 oder 50 Kilometern von Glasfaserkabel ausgestattet und die fliegen dann rum und ziehen dieses Kabel mit sich hinter sich her. Und das ist recht neu. Und wir werden sehen, ich denke, das wird auch noch in Myanmar auftauchen.
Danke. Mikrofon 3.
Danke für den Vortrag. Du hast erwähnt, welche Rolle Israel hat in der Entwicklung solcher Drohnen. Deutschland kauft von Israel Drohnen, kauft halt auch Antidrohnensysteme von Israel. Denkst du, dass das die Zurückhaltung im Einsatz für die Erhaltung des Völkerrechts abhängig ist an halt eben diesen Handelsbeziehungen?
Ja, sie machen beides. Also klar, in der EU verwenden sie aktuell Drohnen, die beispielsweise bei ukrainischen Unternehmen hergestellt werden, aber sie versuchen auch, sie selber herzustellen. Bis jetzt waren sie nicht in der Lage, sehr, sehr effizient umzusetzen. Aber ja, ich glaube, ich habe den Punkt ehrlich gesagt nicht verstanden. Kannst du deine Frage nochmal stellen?
Ja, was ich mich frage, ist halt, inwiefern halt die EU-Produktion an Drohnen eine Rolle spielt und ob da halt eben unser Mangel an Know-how eine Rolle spielt, dass wir Drohnen in der EU entwickeln, dass wir halt dann Trade-offs machen müssen bei anderen Themen.
Ja, klar gibt es da Abwägungen und Aushandlungen. Und in Programmen zum Beispiel wie WeArm 2044, die sind spezifisch dafür da, um den militärischen Komplex, die militärische Entwicklung hier zu stärken und die Produktion hier vor Ort, gerade von Drohnen, zu fördern.
Es tut mir leid, aber ich muss euch jetzt unterbrechen. Wo können Leute dich finden, wenn sie noch weitere Fragen an dich haben? Ich würde sagen, vielleicht lieber draußen und nicht da vorne, weil es hier noch weitere Präsentationen gibt. Bitte gebt noch einen großen Applaus.